Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag. Eines Tages fragte Harry Potter-Autorin J.K. Rowling Robbie Coltrane, ob er Hagrid spielen wollte. Und Robbie Coltrane spürte den Druck. Durch seinen Sohn, denn der war bekennender Harry Potter-Fan.
And then Joe Rowling said in an interview that she wanted me to play Hagrid. So then, of course, my son and all his pals, it was, so you're playing Hagrid, are you? So there was a bit of pressure. I think if I hadn't done it, I would have been found dead in a ditch.
Ja, der großartige britische Schauspieler Robbie Coltrane, er ist gestorben mit 72 Jahren. Herzlich willkommen zu Vollbild, eine Sendung, in die heute die Politik Einzug hält. Wir schauen in den Iran und die Repressionen auch gegen Filmschaffende. Wir schauen auf die Macht der Montage und wie sie im Krieg der Bilder eingesetzt wird. Und wir schauen zum Doc Leipzig, das unter anderem Filme aus der Ukraine zeigt. Eine Comedy gibt's auch. Wir sprechen über Chaos in Zeiten der Selbstoptimierung in der Serie Oh Hell. Heute am frühen Abend hätte der iranische Regisseur Mani Hagigi in England seinen neuen Film Subtraction vorstellen sollen, beim BFI London Film Festival. Aber am Flughafen in Teheran wurde ihm sein Pass abgenommen und er durfte nicht ausreisen. Hagigi, der vor einigen Wochen in einem Instagram-Video die Hijab-Gesetze im Land kritisierte und das harte Vorgehen gegen die Protestierenden kritisiert hatte, äußerte sich gestern Abend dann in einem Video bei Twitter und sagte, wenn die iranischen Behörden ihn zum Schweigen bringen wollten nun, dann sei das Video ein Beweis, dass das nicht funktioniere. Und wenn sie ihn bestrafen wollten, indem sie ihn nicht ausreisen ließen, dann hätten sie sich auch da getäuscht, denn es sei derzeit eine große Freude und Ehre, diesem historischen Moment in Iran beizuwohnen, dieser nicht zu stoppenden Bewegung.
I cannot put into words the joy and the honor of being able to witness firsthand this great moment in history.
Und er endete mit dem Hinweis auf die drei Worte, die den Iranern, Iranerinnen so viel Freude und Mut gegeben hätten in den letzten Wochen.
And let me end this with the three words that have given us Iranians so much joy and courage in the last few weeks. Woman, life, freedom. Zan, Zendegi, Azadi.
Frau, Leben, Freiheit. Hagigi ist damit einer der Filmschaffenden, die sich in Iran immer lauter zu Wort melden. Das Regime hat die Repression auch gegen Filmkünstler massiv verstärkt, aber trotzdem protestieren iranische Filmschaffende weiter. Dass das Kino mit der Staatsmacht in Konflikt gerät, hat eine lange Tradition im Iran, dessen Filmkunst so alt ist wie das Kino selbst. Christian Berndt.
Die Proteste im Iran lassen nicht nach, obwohl die Staatsgewalt mit brutaler Gewalt zuschlägt.
For my understanding, we should not call it protest anymore, we should call it revolution.
Man sollte, sagt der iranische Regisseur Sina Atayan Dena, nicht mehr von Protesten, sondern von Revolution reden. Die Aufstände seien von ganz anderer Wucht als die grüne Bewegung 2009.
I think it's definitely different because you see that the anger of people became bigger than fear.
Die Wut der Menschen sei heute größer als ihre Angst. Dina lebt seit 2015 im Exil. Damals lief sein Debütfilm Paradise auf dem Filmfestival Locarno. Der Film erzählt vom repressiven religiösen System an einer Teheraner Mädchenschule. Weil dort auch eine Retrospektive israelischer Filme gezeigt wurde, erklärte man Dena im Iran wegen seiner Festivalteilnahme zum zionistischen Agenten. Seitdem ist es zu gefährlich für ihn, zurückzukehren. Aber er steht in engem Austausch mit Kollegen in seiner Heimat.
My fellow filmmakers in Iran are busy.
Denas Kolleginnen dokumentieren, was sich im Iran jetzt abspielt. So wenig Dena in den letzten Jahren im Iran hätte leben wollen, sagt er, so sehr inspirieren ihn diese Proteste. Intensiv verfolgt auch die Filmwissenschaftlerin Alina Strohmeier die Geschehnisse im Iran.
Ich habe Kontakte dahingehend, ich habe ja selber einen iranischen Migrationshintergrund.
Strohmeier ist Expertin für iranisches Kino. Das Kino spielt, sagt sie, in der gesellschaftlichen Entwicklung Irans seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle und hat eine sehr alte Tradition.
Die Anfänge des iranischen Kinos sind im Prinzip zeitgleich mit den Anfängen des Kinos allgemein. Die Brüder Lumière haben ja den Kinematographen erfunden und der Schah von Persien hat sich einen solchen Kinematographen gekauft und es war mit dem Ziel verbunden, auch Staatsakte sozusagen zu filmen, beziehungsweise auch so ein bisschen das Leben am Hof. Also im Prinzip war das nicht für die breite Masse gedacht.
Eine echte iranische Filmproduktion entsteht ab den 30er Jahren.
Da gibt es dann schon in den 50er, 60er Jahren, vor allem in den 60er Jahren, dann auch sozialkritischere Filme, Film Noir, Anlehnungen, wenn man so möchte. Auch dokumentarische Formen, die so ein bisschen experimenteller, künstlerischer waren.
1969 dreht Dariush Mehrjui mit Die Kuh, einen Meilenstein des iranischen Arthouse-Kinos. Der Film wird auf den Filmfestspielen von Venedig mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet und leitet eine neue filmische Ära ein. Wegen seiner realistischen Darstellung von Armut und Elend wird der Film allerdings im Land verboten. Doch trotz Zensur blüht das sozialkritische Kino in den 70er Jahren bis zur Revolution 1979.
Interessanterweise hat 79, also sozusagen die Unruhen und das, was dann eben später eine ausgewachsene Revolution wurde, mit einem Kinobrand begonnen. Und zwar in der südlichen Stadt Abadan. Da wurde das Rex-Kino in Brand gesteckt.
Wahrscheinlich von Islamisten. Im ganzen Land brennen bald Kinos. Nach dem Sturz des Schahs soll das Kino die Werte der neuen Islamischen Republik propagieren und steht besonders nach Ausbruch des Iran-Irak-Krieges 1980 nun ganz im Dienst der Staatspropaganda. Erst mit der relativen Öffnung des Landes in den 90er Jahren kann das iranische Arthouse-Kino wieder an vorrevolutionäre Traditionen anknüpfen.
Dieser neue iranische Film, der zeichnet sich aus durch so einen dokumentarischen Stil. Es wurde ja auch viel, Kiarostami hatte damit begonnen und es am meisten vorangetrieben, mit LaiendarstellerInnen zu arbeiten, viel mit Kindern zu arbeiten. Das hatte so ein bisschen den Zweck, dass man dadurch die Zensur so ein bisschen umgehen wollte und konnte, hat aber zu einer ganz eigenen Filmsprache halt auch geführt.
Kiarostami gewinnt mit Der Geschmack der Kirsche 1997 die Goldene Palme in Cannes. Der iranische Arthouse-Film feiert fortan auf internationalen Festivals Triumphe. Höhepunkt ist 2012 der Oscar für Asghar Farhadis Scheidungsdrama Nader und Simin. Gleichzeitig muss der iranische Film permanent mit der Zensur kämpfen. 2010 wird der international gefeierte Regisseur Jafar Panahi zu 20 Jahren Berufsverbot verurteilt. Trotzdem macht er weiter Filme. Sein außer Landes geschmuggelter Film Taxi Teheran gewinnt den Goldenen Bären der Berlinale. Jetzt hat das Regime die Repression massiv verstärkt, aber in den sozialen Medien, sagt Sina Atayan Dena, posten iranische Filmschaffende weiter Protestaufrufe. Der Widerstandsgeist im iranischen Kino lebt weiter. Ihn haben weder die Diktatur des Schahs noch die der Islamisten ersticken können.
Christian Berndt über den Widerstandswillen des iranischen Kinos. Um die Macht von Bildern und Montage als Waffe geht es gleich. Grußbotschaften von Volodymyr Zelensky bei den Filmfestspielen von Cannes und Venedig machen unter anderem deutlich, moderne Kriegsführung ist nicht nur eine, die sich auf Waffen beschränkt. Zur modernen Kriegsführung gehören Bilder dazu. Der Krieg mit Bildern ist derzeit weltpolitisch so relevant wie wohl nie zuvor. Montage als Waffe, so heißt dann auch ein Panel, das morgen in Köln stattfindet. Und zwar beim Edimotion, beim Festival für Filmschnitt und Montagekunst. Mit dabei ist der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Er wird mit einem Blick in die Filmgeschichte wichtige Montagetechniken analysieren und in Beziehung zum Heute setzen. Und ich freue mich, dass ich ihn vorab schon zu einem Gespräch gewinnen konnte, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Guten Tag, Markus Stiegelegger.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Ja, wenn ich sage, der Krieg wird auch mit Bildern geführt, wie augenfällig ist denn das aktuell?
Wir haben ja im Grunde täglich Inhalte des sozialen Medien präsent, die permanent auch mit Bewegtbild arbeiten. Und in dem Moment, wo wir mit Bewegtbild zu tun haben, haben wir es auch mit montierten Collagen und so weiter zu tun. Also das heißt, filmische Stilmittel sind in den sozialen Medien omnipräsent und vermitteln uns Nachrichten, auch subjektive Nachrichten aus aller Welt.
Wie bedeutsam ist es in dem Zusammenhang, sich mit Montage näher zu beschäftigen?
alles, was heute im Grunde verwendet wird, was wir täglich sehen, basiert in einem weiteren oder näheren Sinne auf den klassischen Avantgarde-Strategien der Montage aus den 20er Jahren und ihren Nachwirkungen in der Filmgeschichte. Man kann also sagen, dass Montagetechniken, die eben in dieser Zeit, in der Stummfilmzeit noch entwickelt wurden, wo man quasi gerade erst entdeckte, was passiert, wenn ich bestimmte Elemente miteinander kombiniere in der Montage, welche Effekte hat das auf das Publikum? Also diese Elemente findet man heute immer wieder, aber sie sind verinnerlicht worden.
Lassen Sie uns genau mal in diese Zeit schauen. Also sehr wichtig, wenn wir von Montage sprechen, ist ja der sowjetische Regisseur Sergei Eisenstein mit Filmen wie Panzerkreuzer Potjomkin, Oktober von 1925 und 28. Welche Bedeutung hatte denn seine Montagetechnik für die Filmgeschichte?
Eisenstein, der eigentlich vom Theater und dem Performativen herkam, überlegte, dass also die Urform des Films für ihn der stumme Film war und dass quasi das Herz der Filmkunst die Montage ist. Und er hat dazu, genau wie einige andere Kollegen wie Zsigavertov oder Pudovkin, eigene Theorien aufgestellt. Und die Montage der Attraktionen ist im Grunde seine wesentliche Theorie, die besagt, dass man auch völlig divergente Elemente effektiv im Film zusammenschneiden kann, und das Publikum auf diese Weise mit Irritationen konfrontiert, auch mit Schockmomenten konfrontiert, die es dazu nötigen, mitzudenken, umzudenken.
Können Sie ein Beispiel geben?
Es ist so, dass er in Potemkin in der berühmten Treppenszene zum Beispiel Affektbilder einbaut, wie zum Beispiel das weinende Gesicht des kleinen Kindes, das da misshandelt wird. Wir haben Leute, die individualisiert und herausgehoben werden aus der Masse. Aber es gibt dann auch zum Beispiel diese berühmte Montage mit den Steinlöwen, also Löwenstatuen, die hintereinander so montiert werden, als würde sich der Löwe erheben, wenn dann der Panzerkreuzer mit der Bombardierung beginnt. All diese Elemente sind quasi in der Montage künstlich zusammengefügte Elemente, die eigentlich nicht der Logik des Geschehens selbst entsprechen, sondern so ein Bewusstsein schaffende Logik selbst hervorbringen.
Welchen Einfluss hatten diese Techniken dann eigentlich auf eine der großen Propagandamaschinerien der 1930er und 40er Jahre im Dritten Reich mit Josef Goebbels und Filmen von Leni Riefenstahl wie Triumph des Willens und Olympia?
Josef Goebbels bewunderte ja den Panzerkreuzer Potjomkin von Eisenstein und wünschte sich eine deutsche Version davon, also als er die deutsche Filmwirtschaft übernahm und gleichschaltete. Und auch Panzerkreuzer war ein Film, der im Sinne der sowjetischen Propaganda genutzt wurde. Das heißt, das ist bereits eng verbunden mit einer manipulativen Form von Montage. Goebbels hoffte wohl in zum Beispiel Leni Riefenstahl, eine Filmmacherin, gefunden zu haben, die auch dazu in der Lage ist. Wenn man aber ihre Filme betrachtet, hat sie die Montage eher zu ästhetischen Zwecken genutzt. Zum Beispiel bei der berühmten Turmsprenger-Sequenz, wo Bewegungen vorwärts und rückwärts laufen und dann ineinander geschnitten werden, sodass so ein schwereloses Ballett der Körper entsteht. Sie hat in Triumph des Willens sicher auch mal Momente, zum Beispiel ganz trivial, wenn sie von den Mengen, die Hitler begrüßen, als er einfährt nach Nürnberg, dann auf ein Fenster mit einer Hauskatze schneidet. Aber das ist natürlich das buchstäbliche Katzenbild, das zwar ein Affektbild ist und auch so ein Wohlfühlmoment erzeugen soll in diesem Moment, aber das ist nicht vergleichbar mit der doch sehr tiefgehenden Kraft, die das sowjetische Montagekino hatte.
In den 50er Jahren wurde dann der Essay-Film populär, der ja auf sehr subjektive Art und Weise inszenierte und dokumentarische Elemente nutzte. Begründer hier war Alain René. Wie ist er vorgegangen?
Einer der berühmtesten Filme von René ist Nacht und Nebel, ein Film über die Verbrechen des Dritten Reiches. Und in diesem Film ist es so, dass er Ausschnitte eines Spielfilms, die letzte Etappe eines polnischen Spielfilms, einsetzt, gemischt mit dokumentarischem Material. Und das wird auch nicht gekennzeichnet, sodass die Grenzen zwischen dem Dokumentarischen und dem Inszenierten verschwimmen. Das Ganze ist natürlich in einer inhaltlich klar definierten Form eine überzeugende Darstellung auch des Vernichtungssystems der Konzentrationslager. Aber eben die Tatsache, dass er eben inszeniertes Material verwendet, ist durchaus kontrovers zu beurteilen.
Das ist natürlich auch im Laufe der weiteren Filmgeschichte immer wieder benutzt worden. Also das fiktive inszenierte Material mit Dokumentarischem gemischt wurde. Oliver Stone beispielsweise ist so vorgegangen bei JFK. Wie hat er sich das zunutze gemacht?
Oliver Stone hat ja ein Interesse, politische und historische Zusammenhänge in seinen Filmen zu vermitteln. Und JFK verfolgt diesen Ansatz, eine sehr spezifische Verschwörungstheorie, die auch den Schlüssel zu den quasi Hintergründen der Ermordung von JFK bietet, im Film umzusetzen und das Publikum quasi in diese Richtung zu manipulieren. Das beginnt mit dem Vorspann. Der bietet Fernsehbilder, die werden dann auf eine sehr assoziative und affektive Weise geschnitten. Also wir haben wirklich Bilder aus Aufklärungsfilmen, wir haben Bilder aus Nachrichten, bis dann zu inszenierten Bildern, wo zum Beispiel eine Frau, die irgendwie sagt, an dem Tag werden sie Kennedy ermorden, die aber auf dieselbe Weise gestaltet sind und kaum zu unterscheiden sind formal von den dokumentarischen Bildern vorher. Und Oliver Stone ist da relativ schmerzfrei, was diese Mischung, die manipulative Mischung von Elementen betrifft.
Jetzt ließe sich auch noch viel über andere dokumentarische Vertreter sagen, über Michael Moore beispielsweise, aber auf einen Menschen möchte ich noch zu sprechen kommen, den wir vor allem eigentlich in der Politik verorten, nämlich als Stratege der neuen Rechten, der Alt-Right, Steve Bannon. Er nutzt für Propaganda nämlich auch immer wieder Filme. Wie geht er vor?
Ja, Steve Bannon hat also mehrfach sehr lange, also mehrstündige Filme zum Teil hergestellt, die sein politisches Weltbild auf eine sehr manipulative, aber zugleich anschauliche Weise vorführen. Und auch da arbeitet er mit ganz unterschiedlichen Quellen. Also er bedient sich überall, er macht diese Quellen nie kenntlich und er kombiniert sie in der Montage auf eine sehr spezifische Weise, die die Gedanken nach und nach lenkt und auch wirklich so wie seine Gehirnwäsche funktioniert. Deswegen sind die Filme auch wirklich bis zu 3 Stunden lang. Und in seinem großen Interview, das er dem Dokumentarfilmer Aaron Morris gab, begründet er auch die Inspiration, die die Filmgeschichte vor allem für ihn bot. Also er schöpft buchstäblich seine Inspiration auch aus dem Film dafür.
Wenn wir nun nochmal einen Bogen schlagen zum Krieg in der Ukraine, wie finden wir nun einige dieser Montagetraditionen und Techniken, über die wir gesprochen haben, in den Videos auf russischer und ukrainischer Seite wieder?
Also wir finden eigentlich Montageformen in allen Selbstdarstellungen der Kriegsparteien, die man auf sozialen Medien findet. Vor allem auch Zelensky ist jemand, der ja zum Beispiel auch über Instagram immer kleine Videos verbreitet oder bei seinen Auftritten auf Festivals weltweit, auch Filmfestivals. Und da finden wir immer wieder eine spezifische Kombination aus Heroismen, aus destruktiven Elementen, also quasi Auswirkungen von Bombardierungen und Gewalt, auch Schockbildern, zum Teil demonstrativ zensierten Schockbildern. Also so schrecklich, das darf man jetzt nicht sehen, aber es ist da. Und all diese Dinge, da haben wir nämlich Montage auch von Elementen innerhalb der Bilder und die Montage der Bilder. Das muss man ja auch zusammendenken. Und das ist sehr komplex, wenn man das sich im Detail anguckt, obwohl es manchmal nur 20, 30 Sekunden lang ist. Und dann haben wir ja auch noch die Tonebene. Also das heißt, die Tonebene, die dazu montiert wird. Und das finden wir auf russischer Seite auch, wenn auch mit völlig anderer Ausrichtung. Also da geht es wirklich eher um Ideen des Völkischen zum Beispiel und so weiter. Also oder auch einer Verschleierung von bestimmten Aspekten. Aber es sind eigentlich immer ähnliche Mittel, die nur mit unterschiedlichen Ausrichtungen in den sozialen Medien vor allem präsent sind.
Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Er sitzt morgen beim Panel Montage als Waffe, das im Rahmen von Edemotion stattfindet, dem Festival für Filmschnitt und Montagekunst in Köln. Die Serien Girls und Fleabag haben diese Figur berühmt gemacht. Die chaotische, neurotische und irgendwie doch herzensgute Mitte-20-Jährige auf Sinn-, Liebes- und Identitätssuche. Oh Hell ist ein bisschen die deutsche Variante davon. Eine Miniserie, die jetzt bei Warner TV Comedy zu sehen ist. Mala Emde spielt darin die 24-jährige Helene, die von den meisten Mitmenschen nur eben Hell genannt wird. Und das nicht ohne Grund. Während ihre Freundin Maike wahnsinnig erfolgreich und selbstoptimiert lebt, schlittert Helene von einem Fettnapf zur nächsten Katastrophe. So zum Beispiel bei dem Cellolehrer Oskar, gespielt von Edin Hasanovic, den sie eigentlich privat kennenlernen möchte, aber erzählt, dass sie Cello spielt, obwohl das nicht stimmt.
Okay, dann fangen wir an. Die Sarabande.
Die Sarabande?
Na klar. Ich meine, welcher Cellist kennt ihn nicht? Daran erkennt man sich ja sozusagen, dass man die Sarabande aus dem MF und so, ne?
Ja. Du hast doch nie ein Cello in der Hand gehabt, oder?
Wie gesagt, ich habe nur echt eine Menge vergessen.
Sie lernen sich kennen und Oskar konstatiert irgendwann:
Du bist echt ein bisschen seltsam.
Seltsam im Sinne von mysteriös.
Seltsam im Sinne von seltsam.
Geschrieben hat O'Hell der Chefautor der Comedy-Serie Jerks, Johannes Boss. Und gespielt wird Helene, wie gesagt, von Mala Emde. Sie begrüße ich ganz herzlich. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Ja, im September gab es den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Comedy-Serie. Eine große Auszeichnung damit auch für Sie. Was bedeutet Ihnen ein solcher Preis?
Also mich hat es natürlich sehr, sehr gefreut. Das konnte man, glaube ich, auch sehen. Ich konnte es nicht verstecken. Ich fand es ein schönes Signal dahin. Ich habe sehr lange jetzt einfach nur Dramen gemacht. Was heißt nur? Das war mir irgendwie wichtig. Und jetzt habe ich meine erste Komödie gemacht und die wurde ausgezeichnet. Und das gibt mir Motivation, damit weiterzumachen. Und das macht mir sehr viel Freude. Und ich freue mich auf, wir werden auch eine zweite Staffel mit der Serie O'Hell drehen. Und das ist natürlich ein guter Ansporn für die zweite Runde.
Ja, Sie haben unterschiedliche Rollen bislang gespielt. Also kurz nach dem Abitur schon haben Sie Anne Frank gespielt in der zweiten Staffel der Serie Charité, eine schwangere Medizinstudentin, die mit den Nationalsozialisten sympathisiert. Zuletzt waren Sie auch in Venedig beim Filmfestival für Alex Schatz, Science-Fiction-Liebesfilm Aus meiner Haut. Alles interessante Rollen, aber wie Sie schon sagten, nicht unbedingt in der Comedy angesiedelt. Welchen Stellenwert hat für Sie Comedy und was hat Sie daran gereizt?
Also als ich angefangen habe, war mir das so wichtig, ernst genommen zu werden. Das ist nicht irgendwie, oh, man ist die junge, schöne Frau, die irgendwie so der Spielball wird. Sondern mir war das wichtig, dass ich Protagonistinnen darstellen möchte, die ihre eigene Geschichte erzählen, die Heldinnen sind. Und das führte dazu, dass ich sehr viele Dramen gespielt habe. Und dann kamen KünstlerInnen auf, Greta Gerwig, Phoebe Waller-Bridge, Michaela Cohen. Die haben mir gezeigt, dass man Wichtiges, das in uns in unserer Zeit beschäftigt, durch die Komödie auf eine wundervolle Weise an die ZuschauerInnen transportieren kann. Und da wurde meine Lust geweckt und ich habe mir vorgenommen, okay, ich möchte eine gute Komödie machen. Und dann kam O'Hell mit den Drehbüchern von Johannes Boss um die Ecke und ich war so, das ist es. Das ist die Komödie, auf die ich gewartet habe.
Sie spielen in O'Hell die 24-jährige Helene, die eigentlich so ein bisschen am laufenden Band Katastrophen mitmenschlicher Art produziert, weil sie häufig Dinge sagt oder macht, die nicht ganz der klassischen Vorstellung von Wahrheit entsprechen. Wie funktioniert denn diese Helene, dass sie sich selbst immer wieder diese Situation kreiert?
Also Helene geht in eine Situation und genau, wie Sie richtig sagen, kreiert eine Katastrophe und hat aber wie das ungeschriebene Gesetz, ich darf nicht als Verliererin aus dieser Situation herausgehen. Daraus folgt dann, dass sie irgendwelche Notlügen, Notgeschichten aufbaut, die sich immer mehr erhitzen und es ist wie so eine Wasserflasche, die man schüttelt, schüttelt, schüttelt und es macht so und man merkt nur so, okay, es wird irgendwann aufplatzen. Wir müssen nur warten, bis sich der Korken löst und dann wird es eine Katastrophe geben. Ja, so das ist das Helene-Prinzip, würde ich sagen.
Ja, und Ihre Mitmenschen beschreiben Sie häufig als seltsam. Mhm.
Finden seltsam Sie im Sinne von seltsam.
Seltsam im Sinne von seltsam, wollen wir genau sein. Finden Sie das auch?
Also ganz ehrlich, ich erkenne in Helene wahnsinnig viel mich selber wieder. Ich finde uns Menschen eigentlich alle sehr, sehr seltsam. Und vielleicht zeigen wir es bei Helene mehr und durch die Serie zeigen wir, wie man dieses Spiel zwischen, wie gut kann man verstecken, wer man wirklich ist, aber wenn wir uns ehrlich sind, was macht uns als Menschen aus? Das sind wahrscheinlich meine peinlichsten Momente, die Momente, in denen ich jetzt hier im Radio irgendeinen Schwachsinn produziere und ihr merkt, dass ich auch ein bisschen aufgeregt bin und meine Stimme wackelt. Das macht uns, glaube ich, erst zu Menschen. Deswegen würde ich sagen, Helene ist seltsam im Sinne von Menschsein.
Ja, denn sie ist ja auch wahnsinnig liebenswürdig. Sie ist ja auch irgendwie schlau, weil sie kann Situationen sehr gut lesen. Sie durchschaut Menschen sofort und verweigert sich ja in gewisser Weise auch mitzuspielen. Inwiefern ist sie also auch ja, eine Rebellin in der Hinsicht, dass sie Mechanismen freilegt?
Ja, ich glaube, dass Helene sehr, sehr klug ist und sie legt diese Mechanismen frei, die zeigen, wir wollen nur nach Algorithmus funktionieren. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, wo wir immer perfekt aussehen und das generieren, um den Algorithmus zu folgen, Follower zu generieren, erfolgreich zu sein und dabei aber auch gleichzeitig noch über unsere Makel wie Pickel und was auch immer reden. Also diesen Perfektionismus, den wir uns alle antrainieren irgendwie. Und das durchschaut sie und das ist wahnsinnig sympathisch, dafür liebt man sie. weil ich glaube, dass es eine Sehnsucht in uns allen gibt, dem auszubrechen, diese Sehnsucht nach dem Rock'n'Roller, der sagt so, fuck the system, sorry, and create your own. Und gleichzeitig werden wir dabei und wird auch Helene immer wieder dabei ertappt, dass das unser kurzfristiges Hirn stimuliert, dass das aber in der Langfristigkeit und wahnsinnig einsam und traurig macht.
Das heißt ja auch, dass sie häufig in Opposition zu ihrer Umwelt funktioniert. Mhm. Also zum Beispiel mit ihrer wahnsinnig erfolgreichen Freundin Maike, an der sie sich abarbeitet. Wie wichtig war dieses Opposition zu für ihre Figur und also auch für ihr Schauspiel?
Es gibt dieses Spiel, dass man einfach sagt, das ist ein Tisch nicht. Und einfach mal guckt, was das mit uns macht. Wir führen ein Interview nicht. Und ich glaube, das öffnet auf einmal so ganz viele Möglichkeiten. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, Helene zu kreieren, weil man andere Wege findet und nicht den. Wir Menschen sind faul. Und im Endeffekt ist Helene kein fauler Mensch, weil sie hat so viel Energie, dass sie die Kraft hat, diese Umwege zu gehen und deswegen nicht die leichteste Antwort sagt, sondern eine komplizierte, verspieltere Antwort findet.
Welche Rolle spielt bei der Figur oder für Sie beim Spielen Mimik und Gestik, Bewegung? Denn ich hatte so das Gefühl, da war auch recht viel Körperhumor dabei.
Ja, definitiv. Mir war das ganz wichtig, dass, also ich als Spielerin entwickle immer mehr die Neugierde, meine Sprache und meinen Körper auch in meinen Figuren zu verändern und dadurch das wie eine Befreiung aus meinem eigenen Körper zu sehen und eben auch die Figuren, ich glaube einfach fest daran, dass unser Körper so viel mitteilt über das, was wir sind und eigentlich viel ehrlicher ist in der Sprache. Ich kann jetzt hier noch so klug davor, also herreden. Im Endeffekt, wenn du meinen Körper sehen würdest, wüsstest du viel mehr über mich als nur über meine Sprache. Gut, jetzt sind wir im Radio, also kann ich euch alle austricksen. Zum Beispiel bei Helene ist es so, also ich sagte das gerade schon, sie hat wahnsinnig viel Energie. Und ein Schlüsselerlebnis war, das war eigentlich ganz lustig, dass ich mir in der Vorbereitung war und festgestellt habe, wenn ich pinkeln muss und sehr, sehr dringend jetzt auf Toilette gehen muss, dann komme ich dieser Figur sehr viel näher. Und das war in der Vorbereitung sehr lustig, weil dann habe ich mir das einfach immer vorgestellt, dass ich pinkeln muss. Und dann habe ich eine andere Körperlichkeit und musste auch auf einmal anders sprechen. Aber ich darf auf keinen Fall dir anmerken lassen, dass ich gerade pinkeln muss, weil ich muss es ja verstecken, damit ich noch souverän und cool bin. Erstes Gesetz der Helene, ich darf nicht als Verliererin aus der Situation gehen. Aber eigentlich muss ich wahnsinnig pinkeln, wie wir das sehen.
Helene verliebt sich ja in den Cellolehrer Oscar, gespielt von Edin Hasanovic. Edin Hasanovic hat gesagt oder hat behauptet, sie mussten bei vielen Szenen lachen und sich häufig zusammenreißen. Wie haben Sie das erlebt?
Edin Hasanovic ist tatsächlich, kann ich sagen, einfach einer meiner Lieblingskolleginnen. Weil, also Komödie drehen ist harte Arbeit. Ich glaube, es war einer der anstrengendsten Drehs, die ich hatte. Aber mit Edin war es wirklich so, wir haben wirklich, glaube ich, 90% aller Takes haben wir einfach Lachkrämpfe gehabt. Zum Leidtragen aller Beteiligten, die sonst diese Serie weiterdrehen wollten. Es war eine große Freude.
Und was war so anstrengend dran?
Eine Komödie ist es viel mehr Musik. Es ist wie eine Komposition. Und dadurch ist Rhythmus so wichtig und dass man das zusammenhält. Es war anstrengend, damit man sozusagen diesen Rhythmus findet. Das heißt, es gibt viel mehr eine Spielweise. Alle SpielerInnen müssen irgendwie auf so einen Punkt zusammentreffen, wo sozusagen dann der Ton perfekt rauskommt. Und Helene hat eben dieses riesen Energielevel und kämpft und kämpft und kämpft und kämpft und kämpft. Darunter ist ein großer See von Traurigkeit, glaube ich, und Einsamkeit. Und das darf halt auf keinen Fall zutage treten. Das heißt, man muss die ganze Zeit rudern. Und das ist ein Charakter, die ganze Zeit wie so ein Meerschweinchen, was man in eine Badewanne setzt. So. Und da fällt man irgendwann einfach so auseinander. So.
Dann ist ja auch eine Sache, dass es um Ebenen und Metaebenen geht im Sinne von Kommunikation. Also häufig geht es um die Frage von Ernsthaftigkeit und Ironie und dann eine Ironieebene obendrauf. Also irgendwie so eine ständige Reflexion der Gesprächssituation. Ist es eine Comedy-Konstruktion oder steckt da auch für Sie ein bisschen der Zeitgeist einer Generation drin?
Ich glaube, es ist irgendwo die Ironie auch von Johannes Boss, unserem Drehbuchautoren. Und der Zeitgeist ist, dass wir uns nicht festlegen wollen. Wir wollen irgendwie alles offen halten. Ja, wir sind kreativ tätig, aber ich habe auch gerade mein erstes Startup. So. Und ich glaube, durch diese Ironie-Ebene halten wir uns immer die Freiheit, uns auf keinen Fall festschränken zu lassen.
Das sagt Marla Emde, die Hauptdarstellerin der Serie Oh Hell, die jetzt bei Warner TV Comedy zu sehen ist. Immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. In aller Welt finden Filmfestivals wieder als Präsenzveranstaltungen statt und so auch in der südkoreanischen Hafenstadt Busan. Es ist das wichtigste und größte in der Region und vermittelt vor allem einen Überblick über die südostasiatische Filmszene. Wie die Stimmung dort war, welche Spuren die Pandemie hinterlassen hat, wie sich das derzeit angesagte südkoreanische Kino präsentierte, das bespreche ich mit Anke Lewicke, die nämlich gerade zurück ist aus Busan. Hallo Anke.
Hallo Susanne.
Also, was tut sich denn im südostasiatischen Kino? Oder anders gefragt, konnte sich Corona-bedingt überhaupt was tun?
Also neben dem Festivalzentrum gibt es so ein nettes, ruhiges Café, wo man eben gerne hingeht. Und dieses Jahr war ich total überrascht. Das war auf einmal ein Netflix-Café. Schwarz-rot eingerichtet. Den Café gab es aus Netflix-Bechern und man konnte junge Menschen dabei beobachten, die so Passbilder haben sich machen lassen mit dem Netflix-Emblem. Und wenn man sich dann so mit den Filmschaffenden aus der Region unterhalten hat, dann kam immer wieder Netflix zum Vorschein. Netflix war der große Gewinner in Südostasien während der Corona-Pandemie. Dabei hat sich das Online-Portal ja in dieser Region zunächst schwer getan, was sicher auch in den Anfängen damit zusammenhing, dass es weitgehend nur US-amerikanische oder europäische Stoffe gab und man natürlich aber lieber auch Filme in der eigenen Sprache mit den eigenen Stars sehen möchte. Und Netflix hat da eben ziemlich langen Atem gehabt, Talente aufgebaut, an sich gebunden, jetzt nicht nur Regisseure, Drehbuchautoren, sondern auch was den technischen Bereich betrifft, also in der Post-Production und in Ländern wie Kambodscha, Malaysia, Indonesien. Da gibt es ja noch nicht so eine gut funktionierende Filmindustrie und da kann man sagen, da hat Netflix jetzt sicher zu einer Professionalisierung beigetragen. Und so sieht es auch die Produzentin und Festivalmacherin Lorna T. Sie sagt eben, das ist insgesamt eine gute Entwicklung, aber sie weist auch darauf hin, dass eine Filmindustrie auch das Arthouse-Kino, Autorenfilme und eben schräge Filme braucht, um zu wachsen.
It's definitely a good development, but also a double-edged sword as the industry in Southeast Asia now, with the funds and attention by the streaming platforms, have less time devoted to developing more edgy, experimental and arthouse talents, which is sorely needed for an industry to grow.
Das sagt also Lorna T. Wie verhält es sich denn speziell mit Südkorea? Dort gibt es ja nun schon seit längerer Zeit eine doch sehr gut funktionierende Filmindustrie.
Ja, davon, das kann man auf alle Fälle sagen. Ich meine, jeder große Konzern, etwa Samsung, hat ja eine Unterhaltungsabteilung, die Filme und Serien produziert. Und angesichts des südkoreanischen Kinos würde ich doch auch von einer ziemlich eigenständigen Kinematografie sprechen. Und das ist eine, das finde ich total bemerkenswert, die jetzt gar nicht so sehr zwischen Mainstream, Unterhaltungs-, Arthouse-Kino und Autorenfilm unterscheidet. Und das sieht man ja gerade auch an Bong Joon-ho, also dem Parasite-Regisseur. Dessen Filme haben in Korea immer über 10 Millionen Zuschauer. Es ist ein extrem unterhaltsames Kino, aber es sind trotzdem immer sehr ureigene südkoreanische Erzählungen. Also nehmen wir doch Parasite. Das ist doch das Sittenbild einer gnadenlosen Klassengesellschaft gewesen. Und diese Klassengesellschaft ist eigentlich so Dreh- und Angelpunkt des südkoreanischen Themas Kinos seit seinen Anfängen. Das hat mir auch Jin Park, der Filmhistoriker, erklärt. Und deshalb sei das südkoreanische Kino auch so erfolgreich, weil das natürlich Themen sind, wo wir alle andocken können.
Recently grabbed attention from the global audience because the Korean cinema and Korean series is very keenly.
Ja, und Jin Park erklärt eben, dass man sich mit den Figuren deshalb so gut identifizieren kann, weil sie eben in einer Gesellschaft verortet sind und dass über sie auch noch von ganz anderen Konflikten erzählt wird. Vereinsamung durch eine hypermoderne, Beziehungsprobleme, Geschlechterkampf, das sei alles drin im südkoreanischen Kino und damit hat Jin Park sicher recht. Und trotzdem würde ich nie angesichts des südkoreanischen Kinos von Themenkino oder Sozialdrama Dramen reden, sondern die Regisseure haben einfach die Gratwanderung raus. Sie können unterhaltsames Kino machen und trotzdem eben immer in der Gegenwart verankert bleiben. Und genau das macht ja dann auch sich Netflix zunutze. Ich meine, was ist denn Squid Games anders? Da geht es auch um Armstucker, der einfach da sein Geld machen will durch diese bösartigen Spiele.
Genau, die Netflix-Serie, die unglaublich weltweit erfolgreich war. Nun laufen ja in Busan quasi die neuen Filme. Wenn man sich die Filme dieses Jahrgangs anschaut, bleibt sich denn das südkoreanische Kino treu oder diesem Narrativ treu?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also es geht immer wieder um Arbeitslosigkeit, um Mobbing. Und dieses Jahr waren es unheimlich häufig junge Protagonistinnen und Protagonisten. Und das war so ein Drifter-Kino. Also und mit diesem Lebensgefühl wurde aber unheimlich viel verhandelt. Also zum Beispiel, was ist, wenn man gemobbt wird und dann auf einmal ausbricht und einfach abhaut und sich dann einfach mal versucht, anders in der Welt umzuschauen. Davon erzählt der Film Hail to Heaven. Oder ein anderer Film, A Wild Rumor, da geht es um einen Schreiner, der so 30 Jahre alt ist, der eigentlich ganz gut Geld macht, aber der trotzdem den eigenen Vorstellungen nicht gerecht wird. Und über diese Vorstellungen, die er so von sich selbst hat, werden dann unheimlich viel auch über Südkorea erzählt. Also über gesellschaftliche Zwänge, über den Erfolgsdruck, wieder über die Entfremdung. Und mit diesem jungen Helden fragt man sich, ja, in was für einem Land lebe ich da eigentlich?
Also könnte man festhalten, dass dem südkoreanischen Kino nach wie vor diese besondere Mischung gelingt, unterhaltend zu sein, dabei Geschichten zu erzählen, die sie auch vor der eigenen Haustür finden?
Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, wenn man da so in der Fremde ist, dann gleicht man ja natürlich auch viel mehr ab. Oh, was habe ich da auf der Leinwand gesehen? Und da ist mir dann aufgefallen, dass die Figuren gar nicht mehr so stylisch sind. Und das hängt einfach damit zusammen, dass sie nicht mehr das Geld haben, um sich die schicken Klamotten zu kaufen. Deshalb sehen sie eben auch nicht mehr so toll aus auf der Leinwand. Und das ist mir dann aber auch eben in der Gegend, also einfach, wenn ich so rumgelaufen bin, im Stadtbild so aufgefallen. Die Jugend ist nicht mehr so stylisch, aber dafür kommen dann wieder so alte Traditionen hoch. Auf einmal gab es unheimlich viele Wahrsager, Zelte und Wagen und es gibt auch so Automaten, wo man so Tarotkarten ziehen kann und sich die Zukunft deuten lassen kann. Also das alles weist ja auf eine große Verunsicherung hin und von dieser Verunsicherung erzählen eben auch die südkoreanischen Filme nach wie vor.
Eindrücke aus der südkoreanischen Filmwelt und der Welt drumherum von Anke Lewicke anlässlich des Filmfestivals in Busan. Anima, die Kleider meines Vaters. Das ist ein Film, der im Winter beim Filmfestival Max Ophüls Preis lief und dort sowohl den Preis für den besten Dokumentarfilm als auch den Publikumspreis für den Dokumentarfilm bekam. Nun kommt der Film ins Kino. Auf eine sehr berührende Art erzählt er eine sehr persönliche Geschichte über Familiengeheimnisse und sagt gleichzeitig auch viel über die Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus. Es geht um eine vierköpfige Familie in Bayern. Der Vater ist Lehrer. Eine der beiden Töchter ist die Regisseurin Uli Decker. Sie verkleidet sich als Kind gerne als Junge, malt sich einen Bart an. Und sie liebt ihren Vater, der aber ist häufig distanziert, zurückgezogen. Und er hat mit 63 einen schweren Fahrradunfall. Am Sterbebett erzählt die Mutter vom Familiengeheimnis, von dem sie einige Jahre lang wusste. Ich habe mich mit Uli Decker per Videokonferenz im Rahmen des Ophüls-Festivals unterhalten und bevor wir das Geheimnis lüften, habe ich die Regisseurin Uli Decker erstmal gefragt, wie sie denn reagiert hat, als ihre Mutter davon erzählte, während der Vater im Sterben lag.
Meine erste Reaktion war, ich bin hier in einem Film. Das kann nicht real sein. Das hat Almodóvar geschrieben, das Drehbuch. Ich habe das nicht mit meinem Vater zusammengebracht, das, was ich da gehört habe. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, oder ich saß ja dann die ganze Nacht an seinem Bett, also dann habe ich mich eigentlich fast gefreut, weil ich so gemerkt habe, Mensch, da war doch viel mehr in diesem Menschen, als er nach außen zu erkennen gegeben hat. Und der war nicht nur dieser Mann in gedeckten Farben, der sehr zurückhaltend ist, sondern da war noch eine sehr bunte Seite an ihm, die er zumindest im Geheimen leben konnte. Und irgendwie, dann kam so ein Stolz auch auf ihn. Und dann kam auch eine Wut, weil ich gemerkt habe, er hat mich da alleine gelassen. Da war eigentlich jemand, der genauso nicht reingepasst hat. Und ich habe mich abgearbeitet mit diesem Nicht-Reinpassen. Und er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Und es waren sehr gemischte Gefühle.
Wie ist dann eigentlich die Idee entstanden, daraus einen Film zu machen?
Naja, dadurch, dass ich schon in dem Moment das Gefühl hatte, das ist eigentlich wie ein Filmdrehbuch, habe ich dann in der Zeit danach gedacht, man müsste das irgendwie erzählen, weil so viele Spiegelungen, so eine Geschichte, die gibt es wahrscheinlich nicht zweimal, auch wenn es andere Familiengeheimnisse gibt. Und ich hatte dann eher vor, einen Spielfilm darüber zu machen. Und dann vor 16 Jahren, glaube ich, habe ich zum ersten Mal einen Entwurf für einen Dokumentarfilm geschrieben und habe relativ bald gemerkt, das ist mir alles zu nah an mir dran und das ist mir unheimlich, so erkennbar zu sein. Und ich habe dann nochmal versucht, einen Spielfilm, Drehbuch zu schreiben und hatte dann plötzlich die Möglichkeit, mit Rita Bockhardt zusammen diesen Film als Dokumentarfilm zu entwickeln. Und das war in der Zeit, als in Bayern darüber diskutiert wurde, ob man im Schulunterricht auch mal erwähnen sollte, dass es andere Lebensformen gibt oder vielleicht nicht alle sich eindeutig in die gängigen Männer- und Frauenrollen einordnen möchten. Und da waren die konservativen Argumente, die klangen immer so, als gäbe es nur ganz normale Kinder, die man dann zu irgendwas verführen würde, was völlig außerhalb der Realität eigentlich ist. Und in dem Moment dachte ich, eigentlich muss man darüber einen Film machen, in dem man erkennbar ist. Also wo man mal zeigt, was hinter der Fassade von so einer absolut normalen Familie alles schlummern kann. Und ich würde heute noch sagen, wir waren eine ganz absolut normale Familie, denn ich glaube, in vielen Familien schlummert irgendwas.
Worum geht es denn eigentlich bei diesem Geheimnis?
Na, es geht darum, dass mein Vater schon als kleiner Junge, der ist vor dem Krieg und im Krieg aufgewachsen, dass mein Vater schon als kleiner Junge angefangen hat, die Kleider seiner Mutter zu tragen, im Geheimen, und das wohl sein ganzes Leben bis auf kurze Pausen weiter so gemacht hat im Verborgenen, und ihn hat das unglaublich gequält. Und gleichzeitig hat er sich ganz viele Gedanken gemacht über Frau sein, Mann sein, und ich denke, in sich auch gemerkt, dass da einfach viel mehr Facetten sind als das, was ihm so zugestanden wurde, als er so in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren aufgewachsen ist und jung war.
Und vieles davon hat er auch niedergeschrieben in Tagebüchern, die er hinterlassen hat. Sie haben Auszüge daraus in den Film genommen. Auszüge wie, ich zitiere, mir geht es nicht darum, eindeutig weiblich zu sein, sondern im Transzendieren der männlichen Rolle meiner Seele Freiheit zu schaffen. Das ist teilweise wirklich wahnsinnig reflektiert und fast philosophisch. Wie haben Sie die Form erarbeitet?
Na, ich wollte nicht nur einen Film über ihn machen, sondern soweit das ging auch mit ihm und ihn selbst für sich sprechen lassen, weil sonst schnell Urteile über jemanden entstehen. Und meine Sicht der Tochter ist natürlich eine andere als die Sicht, die er von sich hatte. Und also man muss nach diesen positiven Formulierungen suchen bei ihm, weil viel ist auch in Depressionen untergegangen. Aber dann sind diese Formulierungen da, wo ich mir gedacht habe, im Grunde hat der vor 30, 40, 50, 60 Jahren schon Sachen ausgedrückt, die jetzt so langsam im Mainstream ankommen, worüber man jetzt philosophiert, und war damit völlig alleine. Der hatte kein Buch, in dem er darüber gelesen hat, sondern der hat es aus sich raus formuliert und sich damit auseinandergesetzt und dachte, das wäre krank. Und inzwischen lässt sich sowas aussprechen und es lässt sich einen Film darüber machen, den sich sogar Leute anschauen. Und das ist auch das, was mich daran freut, dass ich das Gefühl habe, jetzt dürfen diese Perlen zum Leuchten kommen, die er so lange versteckt hat und vergraben hat und für die er sich geschämt hat.
Sie haben dann auch noch Ihre Reflexion als Text mit in den Film genommen. Warum die Entscheidung dafür?
Das war ein ganz langer Prozess. Im Grunde war erst klar, dass ich die Auszüge aus seinen Tagebüchern nehme. Es war lange nicht klar, in welcher Form es ein Voice-Over geben würde. Und es gab am Anfang eher Versuche, dem Publikum die Geschichte zu erzählen. Aber dann haben wir gemerkt, dass so die beiden Stimmen, die Stimme, die mein Vater spricht und meine Stimme, dass sie in einen Dialog treten müssten, der im Leben nicht möglich war und dass das ein Potenzial hat. Und so sind wir dann dazu gekommen, das so in so einer Art Briefform zu machen. Also mir ging es darum, zu zeigen an meiner Figur, dass diese engen Geschlechterrollen auf beiden Seiten beengend sind. Und dazu hat Uli in dem Film, ja, ist einfach so das Pendant auf der anderen Seite.
Es ist ja ein wahnsinnig persönlicher Film. Ich habe mich aber auch gefragt, inwieweit der Film nicht doch eine Geschichte erzählt, also so eine bundesrepublikanische Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Ja, also mir war es wichtig, dieses Thema von einem gesellschaftlichen Hintergrund auszubreiten und eben nicht in die Richtung zu gehen, zu sagen, da geht es jetzt um irgendeine biologische Anlage, die jemand hat und der trägt halt deswegen gerne Frauenkleider oder so. Oder ein Mädchen will ein Junge sein, weil sie mit ihrem Körper nicht klarkommt oder so, sondern mir war es wichtig, dass dieses Verhalten als Reaktion auf die gesellschaftlichen Umstände auch zu deuten und damit diese gesellschaftlichen Umstände auch ein bisschen zu hinterfragen oder auch in Licht zu rücken, dass sie nicht so ganz normal erscheinen lässt.
Das sagt die Regisseurin Uli Decker. Ihr Film Anima, die Kleider meines Vaters, läuft ab Donnerstag im Kino. Am Montag beginnt die 65. Ausgabe von Doc Leipzig. Es ist das zweitgrößte Filmfestival für Dokumentarfilm in Europa, nach dem in Amsterdam. Das heißt, es werden viele Gäste aus aller Welt in die Stadt kommen. Und nach 2 Jahren Corona ist das ein wunderbarer Schritt. Dennoch ist das Festival von einer Normalität weit entfernt, was auch mit der weltpolitischen Lage zu tun hat. Darüber unterhalte ich mich mit dem Festivalleiter, mit Christoph Terhechte. Guten Tag.
Guten Tag.
Das Doc Leipzig zeigt ja eine große Spannbreite von Dokumentar- und Animationsfilmen, ist aber gleichzeitig auch stark in Mittel- und Osteuropa verortet. Daher stellt sich umso mehr die Frage, wie stark hält denn die Weltpolitik Einzug in diesem Jahr?
Die Ukraine hat es natürlich sehr stark ins Programm geschafft. Dieser Einmarsch Russlands in die Ukraine fand statt, gerade bevor wir unsere Filmauswahl begonnen haben. Und selbstverständlich sind wir davon beeinflusst worden. Vor allem aber waren wir unter dem Eindruck, dass das Festival in Kiew, die Docu-Days, im März nicht physisch stattfinden konnten. Einer unserer Auswahlkomiteemitglieder war in der Jury. Das musste online stattfinden. Deswegen haben wir gesagt, dann bieten wir denen doch in Leipzig die Bühne, um ihr Festival auch physisch abhalten zu können, in einer kleinen Form. Das heißt, wir spielen den nationalen Wettbewerb und haben dadurch schon mal 5 ukrainische Filme mehr im Programm, zusätzlich zu denen, die wir sonst ausgewählt haben. Was natürlich den Iran angeht, wir zeigen uns solidarisch mit den Frauen, die dort gegen dieses Regime protestieren und wünschen ihnen Erfolg. Aber wir konnten filmisch nicht drauf eingehen. Das war einfach zu kurzfristig.
Wenn wir nochmal auf die Docu-Days zu sprechen kommen, welche Filme sind denn da zu sehen? Was für eine Spannbreite?
Das sind natürlich keine Filme, die sich mit dem Krieg beschäftigen, denn das sind Filme, die vor dem Februar ausgewählt wurden. Wir haben aber in den Programmen, in unseren Wettbewerben außerhalb dieses Docu-Days-Programms einige ukrainische Filme ausgewählt, die sehr wohl vom Krieg handeln. Es gibt einen, der heißt das Hamlet-Syndrom. Das ist zwar in der Ukraine entstanden, die Filmemacher sind allerdings Polen, der aber in Lviv aufgenommen ist und handelt von den Proben zu einer Hamlet-Inszenierung, basiert teilweise auf der Hamlet-Maschine von Heiner Müller. Und die Schauspieler und Schauspielerinnen sind zum großen Teil Veteranen des Krieges, der ja im Donbass schon seit 2014 vonstatten geht. Und die spielen gleichzeitig mit dieser Hamlet-Geschichte auch ihre eigenen Traumata aus. Und dann haben wir einen mittellangen Film, der heißt When Will the Winter of 2022 End von Hanna Trofimova, die aus ihrer Wohnung in Kiew während die ersten Raketen einschlagen berichtet und einfach versucht, uns klarzumachen, wie man sich fühlt, wenn man auf diese Art und Weise völlig passiv in einen Krieg eingebunden ist und überhaupt nichts tun kann. Irgendwann beschließt sie dann auch wegzufahren, überschreitet die Grenze, merkt, dass sie sich plötzlich nicht mehr in der Realität befindet, wie sie sagt, und muss unbedingt zurück in diese Wirklichkeit, die eben in ihren 4 Wänden in Kiew besteht. Und das sind ganz alltägliche Beobachtungen, die sie aus ihrem Fenster macht oder in ihrer Wohnung mit ihrer Katze. Und es ist extrem eindringlich, weil es begreiflich macht, welche Mischung aus Betroffenheit und Ohnmacht für die meisten Ukrainer heute eigentlich besteht. Und wir können das hautnah miterleben.
Zum zweiten Mal in der Festivalgeschichte zeigen Sie einen langen Animationsfilm zum Auftakt. No Dogs or Italians Allowed, eine Stop-Motion-Animation aus Frankreich. Was macht ihn zu einem perfekten Auftaktfilm?
Zum einen ist es ein Film, der wirklich sehr anrührend, eindringlich ist und ich glaube, niemanden kalt lassen kann. Es ist die Geschichte der Großeltern des Regisseurs, der in Frankreich lebt. Seine Großeltern sind in Italien aufgewachsen, haben Hunger, Krieg mitgemacht und dann, als der Faschismus kam, sich entschlossen, nach Frankreich zu emigrieren. wo die Familie bis heute lebt. Und das fängt auch ganz dokumentarisch an. Er geht in das Dorf zurück, aus dem die kommen, nimmt da auf, wie das aussieht, ganz zerfallen und fängt dann an, die Geschichte zu erzählen über eine Unterhaltung, die er mit seiner Großmutter mal geführt hat und die er jetzt reinszeniert als Puppenanimation. Und dieser Dialog mit der Großmutter ist ein ganz direkter. Manchmal reicht seine Hand ins Bild und nimmt eine Tasse Espresso von der Großmutter an und sagt, oh, ist der stark. Und die Hand spielt überhaupt eine sehr große Rolle, weil er diese Puppenanimation mit den eigenen Händen macht. Und im Laufe des Filmes begreifen wir, welche Beziehung es da gibt zu den Großeltern, die einfach von ihrer Handarbeit gelebt haben. Das ist wunderschön, es hat einen dokumentarischen Kern, es ist also sehr gut geeignet, diese Synthese aus Dokumentar- und Animationsfilmen, die wir im Festival zeigen, als Eröffnungsfilm zu verkörpern.
Ein Herzstück des Doc Leipzig ist auch immer die Retrospektive. Die widmen Sie in diesem Jahr den Dokumentaristinnen der DDR. Warum der Fokus auf Frauen?
Also zunächst mal fing das Ganze damit an, dass wir uns mit diesem Buch beschäftigt haben, was Cornelia Klaus und der kürzlich verstorbene Ralf Schenk herausgegeben haben. Sie heißt das, über Regisseurinnen der DDR. Und mir ist aufgefallen, dass die meisten Frauen, die in diesem Buch vorgestellt werden, eben keine Dokumentaristinnen, sondern Spielfilmemacherinnen waren. Und es nur sehr wenige bekannte Namen gibt von Dokumentaristinnen. Das hat unsere Neugier geweckt. Wir wollten näher hinschauen und haben dann festgestellt, tatsächlich hatten Frauen auch im DDR-Dokumentarfilm bei aller Gleichberechtigung in der Arbeitswelt doch eher die Rolle der Dramaturginnen und nicht eben der Regisseurinnen. Es gibt einige Ausnahmen natürlich, zum Beispiel Helke Misselwitz, deren neuen Film wir auch in unserem aktuellen Programm zeigen. Sie ist aber auch in der Retrospektive vertreten. Aber viele der Filmemacherinnen, die wir da vorstellen, haben vor allem im kurzen Bereich gewirkt. Und da sind viele Entdeckungen zu machen, weil diese Filme kaum bekannt sind. Und auch einige Namen eben zu entdecken, zum Beispiel Angelika Andres, der wir neben der Retrospektive noch gemeinsam mit der DEFA-Stiftung ein eigenes Programm widmen, die DEFA-Matinee, weil ihr Schaffen doch so vielfältig ist. Natürlich haben Frauen teilweise einen weiblichen Blick mit reingebracht oder zumindest einen Blick aus der weiblich-beruflichen Perspektive, aber sie haben oft eben auch die Filme gemacht, die erwartet wurden. Also das, was typisch war für den DDR-Dokumentarfilm, da ist sehr viel Arbeitswelt drin, da ist immer auch eine gewisse Verklärung der eigenen Gesellschaft mit vorhanden, aber sehr häufig auch Kritik, mal subtil und mal doch etwas deutlicher.
Der Festivalleiter Christoph Terhechte. Das Doc Leipzig beginnt am kommenden Montag und läuft bis zum 23. Oktober. Es findet in diesem Jahr auch Hybrid statt. Das heißt, 10 Filme können Sie auch online schauen, falls Sie nicht in Leipzig und Umgebung wohnen. Wir haben gerade schon über das diesjährige Programm von Doc Leipzig gesprochen mit dem Festivaldirektor Christoph Terhechte. Jetzt soll es nochmal ausführlich um die diesjährige Retrospektive gehen mit dem Filmhistoriker und Journalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, im Mittelpunkt stehen selten gezeigte Dokumentarfilme aus der DDR-Zeit, die von Frauen gedreht worden sind. Christoph Terhechte sagte eben, viele davon sind wenig bekannt. Welche neuen Entdeckungen kann man denn machen?
Oh, da sind tatsächlich viele spannende Entdeckungen dabei. Selbst für jemanden wie mich, der sich schon sehr intensiv mit dem Dokumentarfilm in der DDR beschäftigt hat, gibt es da durchaus viele Überraschungen, spannende Neuentdeckungen, die nochmal einen neuen Blick auch auf die Vielfalt des weiblichen Filmschaffens in der DDR werfen. Es sind ja nicht nur DEFA-Filme, die gezeigt werden, sondern zum Beispiel auch Hochschularbeiten von Studierenden, die ja zum Teil wirklich wenig bekannt sind in der Öffentlichkeit. Neben den bekannteren Namen wie Helke Misselwitz, Tamara Trampe, Gitta Nickel oder Petra Tschörtner gibt es da auch wirklich neue, unbekanntere Filme zu sehen. Und da stehen zum Teil auch staatstragende Protokollfilme neben ganz alltäglichen, kleineren Beobachtungen aus dem Alltag, zum Teil auch subversiven Filmen. Und das ist schon eine ganz tolle Recherche, die Caroline Weidner und Felix Mende, die diese Retrospektive dort zusammengestellt haben, geleistet haben hierfür, weil sie tatsächlich auch nach Filmen gesucht haben in den Archiven, die bislang wenig in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Die stehen zum Teil für sich. Das Spannende ist aber eben auch, dass sie in ihrer Gesamtheit auch nochmal einen vielleicht etwas anderen Blick auf das filmische Schaffen von Frauen in der DDR werfen. Denn wir sehen natürlich, dass es dort einerseits irgendwie so eine Einbindung in den staatlichen Apparat gab, andererseits aber Frauen natürlich auch versucht haben, über bestimmte Themen zu erzählen, die so vielleicht nicht alltäglich waren.
Es gab schon ähnliche Programme zuletzt, unter anderem auch beim Filmfest in Dresden oder auch beim Frauenfilmfestival in Dortmund-Köln. Woher kommt denn dieses geballte Interesse an den dokumentarischen Filmen der Frauen aus der DDR?
Ja, also das Buch Sie, was Christoph de Hechte vorhin erwähnt hat, das war tatsächlich wie so eine Initialzündung, weil darin zum ersten Mal die Filmemacherinnen der DEFA ausführlicher vorgestellt worden sind. Ich würde aber auch die Retrospektive bei der Berlinale 2019 nochmal mit erwähnen. Das war ja tatsächlich die erste, im Jahr 2019, die erste Retrospektive, die sich ausschließlich mit Regisseurinnen beschäftigt hat. Und für den Dokumentarfilm aus der DDR, da hatten wir eben tatsächlich lange eine Fokussierung auf die Leuchttürme wie Jürgen Böttcher, Volker Köpp und Winfried Junge und anderen. Und seit einigen Jahren geht der Fokus mehr in die Breite. Da sind neue Entdeckungen möglich und es ist natürlich toll, dass dabei auch die Regisseurinnen mit in den Mittelpunkt gerückt werden. Wobei ich eigentlich eher die Hoffnung hätte für die Zukunft, dass wir gar nicht mehr solche spezifischen Retrospektiven brauchen, wo es nur um weibliche Regisseurinnen geht, sondern dass sie tatsächlich wie selbstverständlich in allen anderen Retrospektiven auch präsent sind.
Ja, im Augenblick gibt es eben diese Diskussion um Frauen, Männer, weiblichen Blick, männlichen Blick. Insofern auch die Frage, inwieweit sich die Filme der Frauen von denen ihrer männlichen Kollegen unterscheiden. Finden sich denn dazu Anhaltspunkte im Programm der Retrospektive in Leipzig?
Ja, das ist eine spannende Frage. Denn einerseits ist das nicht unbedingt so, denn diese Filme entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind natürlich geprägt durch die Umstände des Filmemachens in der DDR, denen sich die Frauen auch nur bedingt entziehen können. Und auf der anderen Seite haben natürlich auch viele der männlichen Regisseure immer wieder Filme über Frauen gedreht. Denkt man zum Beispiel an Martha von Jürgen Böttcher oder Volker Köpps große Langzeitdokumentation über die Näherin in Wittstock. Aber ich denke, dass der Blick von Frauen auf bestimmte Themen dann manchmal doch noch ein anderer ist, weil eben nicht so sehr auf Frauen geblickt wird, sondern eher mit ihnen auf bestimmte Themen geblickt wird. Da ist ein Film im Programm, der heißt Kinderkriegen von Sibylle Schönemann. Auf den bin ich extrem neugierig. Ich kenne ihn leider nicht selber, an der Filmhochschule in Babelsberg entstanden, über das Thema Schwangerschaftsabbruch, das in dem Film aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Ich weiß nicht, ob ein Mann so einen Film zu DDR-Zeiten auch gedreht hätte. Oder ein anderer Film, der mich wirklich sehr, sehr überrascht hat, war Ich war einmal ein Kind von Tamara Trampe, in dem es um Kindergartenkinder geht. Aber es wird auch hier nicht über die Kindergartenkinder erzählt, sondern die Kamera begibt sich auf das Niveau der Kindergartenkinder. Also sie sind diejenigen, die vor der Kamera sitzen und erzählen. Und das ist schon irgendwie was sehr Besonderes. Insofern finde ich solche Retrospektiven wirklich wichtig. Und ich hoffe, dass daraus auch langfristige Impulse entstehen, diese Filme weiterhin sichtbar zu machen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel über DVD-Editionen, weil davon gibt es bislang tatsächlich nur sehr wenige.
Ja, wie Sie sagten, DVD-Editionen sind in der Tat nach wie vor selten, wenn es um Regisseuren aus der DDR geht. Umso wichtiger sind natürlich die, die es gibt. Vor wenigen Tagen ist zum Beispiel eine DVD mit den Filmen von Helke Misselwitz erschienen. Was macht denn das Besondere Ihrer Filme aus?
Ja, Helke Misselwitz ist in der Tat eine der ganz wichtigen und zentralen Figuren unter den Dokumentaristinnen in der DDR. Berühmt geworden natürlich durch Winter AD, ihren Film über Frauen am Ende der 80er Jahre in der DDR, die sie interviewt hat auf einer Reise durch die DDR. Der ist auch mit auf der DVD drauf. Aber daneben präsentiert diese DVD auch kürzere Arbeiten von ihr, die in den 80er Jahren in einer kleinen Nische entstanden sind. Der Kinobox, eine Arbeitsgruppe der DEFA, die berühmt war für ihre kurzen, prägnanten Filme. Und dort hat Helke Misselwitz auch über mehrere Jahre gearbeitet, einige kürzere Filme gedreht, die man hier wiederentdecken kann. Zum Beispiel ein Film wie Aktfotografie über Gundula Schulze, eine Fotografin aus der DDR, die mit ihren Fotografien versucht hat, das öffentliche Schönheitsideal aufzubrechen, die hier zu Wort kommt. Und Helke Misselwitz kombiniert das mit Filmaufnahmen aus dem Alltag von Verkäuferinnen in der DDR. Ein sehr kurzer, sehr prägnanter, aber auch sehr kraftvoller Film. Und das macht eben vor allem ihre kürzeren Arbeiten aus den 80er Jahren aus, die man hier auf der DVD nochmal neu entdecken kann.
Die Retrospektive zu den Dokumentaristinnen der DDR ist in der kommenden Woche bei Doc Leipzig zu sehen und die DVD zum Werk von Helke Misselwitz ist bei Absolut Medien erschienen. Vielen Dank, Andreas Kötzing.
Sehr gerne.